Normalerweise geben wir euch in unserem Podcast spannende Eindrücke zur Umsetzung von Informationssicherheit oder Neuerungen, die sich mit den Normen beschäftigen. Doch habt ihr euch mal gefragt, wie es überhaupt ist, wenn ABAP in einem Kundenprojekt eingesetzt wird? Genau diesen Themen gehen wir heute in dieser Folge auf den Grund. Viel Spaß!
ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. In einem der letzten Podcasts haben wir euch einmal vorgestellt, wie es ist, wenn man als neuer Berater bei ABAP anfängt und wie man sich dabei fühlt. Heute wollen wir mal in die andere Richtung schauen, und zwar, wie ist es überhaupt bei einem Kundenprojekt bei ABAP? Wie läuft das genau ab? Was gibt es da vielleicht zu beachten? Wie fängt es überhaupt an? Und aus diesem Grund bin ich heute auch nicht alleine, sondern ich habe einen Gast mitgebracht, und zwar ist es der Richard Pedi. Und in dem Projekt ging es um eine TISAX-Einführung. Richard, magst du dich mal eben kurz vorstellen?
Ja, das mache ich doch wohl, aber nur ganz kurz. Mein Name hast du ja gerade gesagt, Richard Pedi. Ich komme aus dem schönen Norden in der Nähe von Bremen, in der Nähe von ABAP, und bin CISO der Signata-Gruppe derzeit.
Okay, genau. Also die regionale Nähe ist natürlich zufällig gewählt.
Ganz zufällig, ja.
Genau, und wir haben ja die TISAX-Einführung bei euch gemacht, und magst du mal ein bisschen was über die Ausgangslage erzählen? Warum habt ihr überhaupt Unterstützung benötigt?
Ach ja, ach Gott, die Ausgangslage, ja. Okay, dann schnall dich mal an. Also, ich habe Mitte 23 meinen neuen Job als CISO, Chief Information Security Officer, bei der Gruppe angenommen. Zu dem Zeitpunkt verantwortete ich in 5 Ländern 7 Standorte. Und das Unternehmen befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem sogenannten Carve-Out, wurde also ausgegliedert aus einem Konzern, also einem wirklich großen Konzern. Und da ist das jetzt ja, da zu diesem Zeitpunkt ja im Grunde ja keinen CISO gab. Das war jetzt ja gerade, diese Stelle wurde gerade zum ersten Mal jetzt geschaffen für diese neue Unternehmung. Gab es dementsprechend auch keine Übergabe, keine Einarbeitung. war jetzt leicht sperrig, quasi jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit die Rolle des CISOs ja quasi vollständig und global einnehmen zu können. Kurze Zeit habe ich jetzt ja gerade gesagt, das ist ein gutes Stichwort, denn die Lage war nämlich so, dass das Unternehmen bis Mitte Dezember einen TISAX-Label benötigt hat, und zwar mit Assessment Level 3. Na, das heißt also mit Vor-Ort-Prüfung und so weiter, um hier nachweisen zu können, dass weiterhin ein eigenständiges Informationssicherheitsmanagementsystem betrieben wird und halt eben hier die Abnabelung vom Mutterkonzern quasi tatsächlich vollumfänglich stattgefunden hat. Das bedeutet ja aber wiederum, dass jetzt, ich habe jetzt im Juni angefangen, bis Mitte Dezember ein ISMS aufzubauen, mit dem entsprechenden Regelwerk auch dazu. Also alles, das bedeutet also, bedeutete Leitlinien, Richtlinien, Verfahrensbeschreibung, IT, OT, Security Instructions, Prozessgestaltungen, Ausrichtungen, Asset Management, Incident Management, Business Continuity Management und so weiter, musste jetzt einmal komplett neu aufgebaut werden. Und hinzu kam noch der kleine Umstand, dass die gesamte IT-Infrastruktur kompletten Change erfuhr. Ursprünglich gab es im Konzern eigene Rechenzentren, die hier für diese ganze Infrastruktur betrieben worden sind, eigene IT-Mitarbeiter, und innerhalb von diesem Carve-Out gab es dann plötzlich eine Cloud-First-Strategie, was wiederum für mich bedeutete, jetzt habe ich keine internen Mitarbeiter, also keinen direkten Verantwortlichen, für die Infrastruktur innerhalb des Unternehmens, mit denen ich zusammenarbeiten kann, sondern ich muss jetzt hier plötzlich auch noch eine Herde, würde ich noch fast sagen, so einige IT-Service-Dienstleister plötzlich kontaktieren und denen jetzt dann auch jetzt ja kundtun, dass jetzt hier Informationssicherheitsmanagement ausgerichtet wird und dass ich jetzt ja besondere Aufmerksamkeit benötige, weil wir einen brutalen Zeitdruck haben. Ja, und die Frage war jetzt ja auch deinerseits, warum haben wir Unterstützung benötigt? Ich glaube, so einigermaßen erklärt sich das dadurch, dass aufgrund dieser recht engen Zeitvorgabe brauchte ich Hands-on. Ne? Also das ich suchte tatsächlich dann Leute, die mich jetzt nicht beraten, wie löse ich denn all diese Probleme? Da habe ich ja schon einen Fahrplan erstellt, aber dazu gleich vielleicht noch mehr. Ich brauchte tatsächlich Leute, die wissen, wie man es umsetzt. Und das war nochmal eine Herausforderung, ne? Also wer schon mal Berater engagiert hat, der kennt den Unterschied. Ja, so war die Ausgangslage, ja.
Ja, wow, also das klingt schon total sportlich. Also hohe Anforderungen, die sagst AL3 und dann wenig Zeit und dann noch die Umstrukturierung. Also das klingt schon sehr umfangreich. Da kann ich mir vorstellen, dass du da Unterstützung benötigt hast. Aber gehen wir mal zu dem Start. Wie war denn der erste Kontakt zu Abarth? Also wie war dein erster Eindruck und wie, das interessiert mich natürlich persönlich auch sehr, wie bist du denn auf Abarth aufmerksam geworden?
Ja, ich kannte Abarth. Also ich komme ja selber hier aus dem Norden, ja, also Raum Diepholz, Osnabrück. Und ich kannte Abarth natürlich jetzt als regionalen Dienstleister und als regionalen Arbeitgeber. Jetzt ja in dieser Größenordnung kennt man diese Unternehmen natürlich auch. Ja. Und natürlich aus dem Podcast, ja. Ja, ja, ich höre auch den Podcast. Bin auch erstaunt, dass man hier und da mal ein paar Insights auch mal von Kollegen erfährt. Also ist immer wieder gut, mal reinzuhören. Das Erstgespräch führte ich tatsächlich mit Hans. Ja, okay. Und mein erster Eindruck war positiv. Also das muss ich aber auch wirklich auch betonen, da ich natürlich nicht nur die Arbeit kontaktiert habe, sondern auch einige Unternehmen. Und da war der Eindruck nicht immer positiv. Ich habe dem Hans den Projektumfang und den immensen Zeitdruck auch natürlich geschildert. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Hans zunächst mal etwas eingeschüchtert war, aber doch etwas zurückhaltend, ja. Was auch natürlich auch verständlich ist. Und es legte sich dann aber auch tatsächlich, als ich dann nochmal verdeutlicht habe, dass ich jetzt hier nicht Lösungsfinder suche, die mir jetzt irgendwie jetzt beratend beiseite stehen und die mir erklären, wie man all diese Probleme lösen könnte, sondern ich habe einen Fahrplan. Ich brauche Leute, die es mit mir gemeinsam umsetzen können. Und natürlich wurde auch hier etwas Bedenkzeit und Klärung natürlich auch benötigt, weil irgendeiner ruft dich plötzlich an und sagt, ich brauche Leute und du hast natürlich andere Kundenprojekte am Laufen. Du kannst ja nicht einfach so Leute abstellen. Du weißt, da ist ein hoher Zeitdruck dahinter und die Berater werden jetzt ja nicht gerade irgendwie nur 2 Stunden am Tag beschäftigt werden, sondern da ist natürlich schon ordentlich Beschäftigungszeit dahinter. Mhm. Aber alles durchweg, es ging sehr schnell, muss ich sagen, und es blieb auch positiv dann auch.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Also witzig, du bist durch den Podcast auf uns aufmerksam geworden und jetzt bist du selber im Podcast zu hören, ne? Hättest du das gedacht damals?
Nein, wirklich nicht mal ansatzweise dran gedacht. Und aber naja, gut, die Welt ist klein.
Das stimmt, aber schön, dass es geklappt hat. Wie war denn der Start? Womit seid ihr überhaupt gestartet bei dem Projekt?
Ich bin ja im Juni gestartet, ja eigentlich so richtig. Na, erstmal überhaupt das Unternehmen kennenlernen, intern die Arbeitsaufträge mal so aufnehmen und Kollegen kennenlernen und so weiter. Und was ich dann vorweg gemacht habe, war eine vollständige Gap-Analyse durchführen. Mhm. Na, also die Sollvorgabe in diesem Fall war ja klar, T-Sachs, na, das sind etwa, ich schätze mal, roundabout 480 Teilanforderungen, die man durchgeht. Und bevor ich natürlich hier irgendeine Art von Strategie und Arbeitspaketen schnüren konnte, musste ich mir selbstverständlich erstmal die Gesamtlage ersichtlich machen. Und deswegen habe ich dann auch von Juni bis September, ja, Urlaubszeit eingerechnet, also nicht meine, ich hatte keinen Sommerurlaub, aber die Kollegen intern natürlich haben ihren wohlverdienten Urlaub dann auch genossen. Und deswegen hat sich das ein wenig gezogen. Ja, ich habe, wie gesagt, die Gaps identifiziert, genau beschrieben und im Grunde da schon die ersten großen Arbeitspakete geschnürt. Ich habe dann auch schon natürlich intensiv mehr Gedanken drum gemacht, wie kann ich dann jetzt die Ressourcenverteilung halt eben an, also Personal, Material, Zeit und Budget, um Herr der Lage zu werden. Und wir haben ja praktisch ja bei Null angefangen, es gab viele Gaps. Und im Grunde habe ich dann eine Strategie halt eben entwickelt und den Ressourcen oder um die Ressourcenplanung halt eben so aufgestellt, dass ich möglichst nach mit 20% meiner umzusetzenden Maßnahmen etwa 80% der Anforderungen erfüllen kann halt, ne? Es klingt dann immer so, wie schafft man das denn? Aber indem ich halt im Grunde schon zusammenhängende Themen oder voneinander abhängige Themen wie Asset Management führt zu Incident, wird benötigt im Business Continuity Management halt eben schon zusammengeschnürt habe und dort entsprechende Maßnahmen gesucht habe und natürlich dann auch beschrieben habe, die dann halt als Arbeitsergebnis wiederum in mehreren Gebieten auch gleichzeitig verwendet werden können. Das Ganze natürlich global ausgerichtet, ne, ein internationales Unternehmen. Und die Umsetzung allerdings sollten dann natürlich dann auch externe und interne gemeinsam tun und vollenden, natürlich auch mit meiner Unterstützung. So sind wir dann halt gestartet, wie gesagt, Gap-Analyse, grobe Arbeitspakete, 20-80-Prinzip gesucht, um Ressourcen zu schonen. Und im September, am 1. September, war dann halt das große Kickoff mit Arbat und weiteren Teilnehmern natürlich hier einen großen Arbeitskreis halt eben zu bilden. Und dort musste ich dann natürlich erstmal Projektumfang beschreiben, die Projektziele setzen. Am Ende habe ich dann über 90 Leute beschäftigt. Ne? Also ich hatte dann natürlich nicht alles von Arbat, nein. Ich habe ja nur eine Handvoll Berater in Summe gehabt, die mich unterstützt haben. Aber es waren natürlich dann auch interne Player, ne? Jeder Abteilungsleiter und das Ganze halt eben global, die externen Dienstleister und so weiter. Das war ein enormer Koordinierungsaufwand oder Koordinationsaufwand, der natürlich jetzt nicht durch eine 40-Stunden-Woche abgebacken werden kann. Ja, aber wir haben es ja trotzdem ja geschafft.
Ja. Ja, also klar, also ich meine, man braucht ja schon auch viel Unterstützung, wenn man so eine kurze Zeit nur zur Verfügung hat, ne? Also da kann ich das schon verstehen mit den 90 Leuten. Und tatsächlich total gut, dass du diese Arbeitspakete geschnürt hast, weil je strukturierter man ist, ne, umso besser kann man die Zeit effizient nutzen, ne? Also das ist schon ein sehr guter Ansatz, den du da verfolgt hast, tatsächlich. Ja, cool. Ja. Also, und sonst gibt es irgendwelche Projekt-Highlights, wo du sagen würdest, hey, das war besonders gut, das hat mir besonders gut gefallen?
Ja, einige. Okay. Ja, also es gibt natürlich in jedem komplexen Projekt Höhen und Tiefen, ja. Allerdings so im Nachgang, wenn das Ganze dann einmal durch ist, vergisst man eher so die schlechteren Sachen halt, also die negativen Ereignisse, die immer vielleicht mal aufgetreten sind, und das wird dann halt doch durch die Highlights überblendet halt, ne? Ja, also zum einen, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie so das Gefühl gehabt, dass die Berater nicht wüssten, wovon ich rede. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man auch als Sicherheitsverantwortlicher von einem ja internationalen Unternehmen schon auf Augenhöhe mit jemandem sprechen kann. Denn es kommt tatsächlich nicht häufig vor in unserem Arbeitsumfeld. Ich kann es vielleicht nachvollziehen, ne? Also oder die Zuhörer, die als in Informationssicherheit tätig sind, man kommt abends, spät abends nach Hause und die Frau fragt dann einen, ja, wie war denn dein Tag und was hast du denn so Schönes gemacht, und dann versuchst du zu erzählen, was so Tolles alles geleistet hast, und die versteht einfach nichts. Und also nicht nur meine Frau, sondern es geht einfach so deinem Umfeld oder meinem Umfeld geht es halt oft so. Und das war tatsächlich auch eine meiner Befürchtungen halt so, ne? Wen bekommst du denn da jetzt als Berater? Natürlich hat man sich vorher die CVs und Profile angeschaut, aber letzten Endes muss man sich auch in die Augen schauen können und sagen, okay, pass mal auf, das und das habe ich mir jetzt so vorgestellt, weißt du denn jetzt, was zu tun ist? Und ich habe halt wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass sie nicht wüssten, wovon ich rede oder die Arbeitsaufteilung nicht verstanden worden ist. Und das hat mir dann doch besonders gefallen, weil es war natürlich dann ja effizient, das ermöglichte erst diese effiziente Zusammenarbeit, ja.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch was, wo der Berater von profitiert, ne? Wenn auf Kundenseite jemand jetzt die Ahnung von dem Thema hat, ne? Also es ist ja so eine Win-Win-Situation in beide Richtungen.
Ja. Ja, ich habe auch schon mal erlebt, dass man auch jemanden beauftragt und aber dann den Arbeitsergebnissen irgendwie mal hinterherrennen muss. Ja, und wann bekomme ich das denn jetzt irgendwie? Und es eilt jetzt ja wirklich, es ist sehr dringend. Und da war es halt eben nicht so der Fall, halt, also wirklich in keinster Weise. Ne? Also das heißt, das eigenständige Arbeiten wurde ja wirklich ernst genommen. Ne? Das heißt also auch, ich musste da jetzt niemanden animieren, um das jetzt mal zu kürzen.
Und würde ja, das auch eigentlich sein.
Das sollte es natürlich auch so sein. Das ist aber halt nicht in jedem Unternehmen so selbstverständlich halt, auch wenn man auch Geld dafür bezahlt. Das diese Erfahrung hatte ich nämlich auch schon leider machen müssen. Ja, und das größte Highlight jetzt überhaupt, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, war natürlich, wir haben es am Ende geschafft. Ja, also wir haben dann Mitte März tatsächlich das Assessment geschafft und wurden dann jetzt hier von einem von den Big Five Prüfhäusern halt auch geprüft und auch da nochmal ausdrücklich gelobt. Sowas hat man selbst da in dem Haus nicht erlebt, nicht gesehen, dass innerhalb der kürzesten Zeit solche Ergebnisse erreicht werden können. Schon rekordverdächtig. Und ja, ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch bei allen, die daran beteiligt waren, das ist ja jetzt ja nicht mein alleiniger Verdienst, um Gottes Willen, ich bin nur der CISO, mehr nicht, bei allen an dieser Stelle natürlich auch bedanken, auch bei der ARBAT und weiteren Teilnehmern, auch intern meiner ganzen Kollegen, auch global. Das haben wir natürlich gemeinsam geschafft, denn Informationssicherheit ist Teamsport. Ja, also das ist nicht durch eine Person zu führen oder zu errichten und zu betreiben, sondern es ist wirklich ein Teamsport. Und da haben wir wirklich Teamgeist bewiesen, aber auf höchstem Niveau. Und ich bin da schon ein wenig stolz darauf, ja.
Ach, definitiv kannst du das sein. Ich meine, das ist eine super Sache, erstmal das CISAX-Label überhaupt zu erreichen und dann unter den Bedingungen, also ich finde das auch ganz toll. Also auch nochmal von mir herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich eine gute Leistung.
Ja, vielen Dank.
Okay, aber jetzt haben wir ja ausreichend über das Positive gesprochen. Was hätte denn besser laufen können?
Fällt mir tatsächlich spontan so wirklich nichts ein. Also normalerweise lasse ich nichts anbrennen, ja, und sage auch immer offen, also Tacheles, was mir nicht gefällt, damit man halt eben die Möglichkeit der Verbesserung halt eben hat. Aber hier, nein, also ich könnte jetzt nichts Negatives sagen.
Okay, also das ist natürlich gut für uns, ne? Aber du kannst, ja. Auch wenn dir was einfällt, ne, dann hau raus.
Ja. Nö, gibt's nicht. Können wir weitermachen.
Okay, genau. Also was hat dir denn konkret am besten gefallen? Also jetzt nur noch mal ein bisschen Werbung machen für Arbeit, musst du natürlich nicht.
Okay. Ich hoffe, ich bekomme Prozente, ja. was hat mir denn am besten gefallen? Ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber allen Beteiligten und das ist eine schnelle und selbstständige Einarbeitung und dass ich da jetzt nicht mütterlich jemanden noch betreuen muss. Ne? Mhm. Und das hat mir wirklich am besten gefallen. Also ohne, dass ich das überhaupt angesagt hätte oder irgendwie kommuniziert hätte, haben das die Leute, die den Ernst der Situation für das Unternehmen halt eben erkannt und dann sich wirklich hingesetzt und angefangen einzuarbeiten, Kontakte herzustellen und so weiter. Und diese selbstständige Arbeiten ist auch nicht selbstverständlich und dabei auch die Verfügbarkeit auch zu gewährleisten, dass auch der Berater immer dann verfügbar ist, wenn der Gegenpart Zeit hat. Und ich meine, wenn ein Unternehmen gerade sich im Carve-out befindet, dann hat jeder Head-off ein bisschen was zu tun. Mhm. Und Das hat mir natürlich am besten auch gefallen. Ne? Das schnelle Einarbeitung, ständige Verfügbarkeit und selbstständiges Arbeiten. Was mir auch noch imponiert hat, war Ideen und Lösungsfindung bei komplexen Problemstellungen. Ne? Also das Projekt an sich war schon ja komplex genug, aber es gab natürlich dann auch knifflige Sachen, unerwartete Wendungen und so weiter, die dann halt ad hoc gelöst werden mussten. Und natürlich, ja, habe ich gewisse Qualifikationen, aber auch ich bin dann irgendwann auch am Ende mit meinem Latein. Und da wurde jetzt auch keine Rücksicht darauf genommen. Also wenn dann der Berater oder die Beraterin der Meinung war, sie haben einen besseren Vorschlag, dann wurde das auch mir auch klar gesagt, pass mal auf, ist ja toll und schön, was du dir da überlegt hast, aber der bessere Weg wäre eventuell halt eben dieser. Und das kann ja nur ein Berater nur dann ja machen, wenn er über die entsprechende Erfahrung verfügt. Und das hat mir dann halt besonders gut gefallen, denn wie gesagt, jeder Mensch ist irgendwann am Ende mit seinem Latein, irgendwann ist ja auch mal Grenze in der Wissensdatenbank da oben im Oberstübchen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man erfahrene Berater hat, die dann nochmal darauf hinweisen, dass hier oder da gegebenenfalls dann 3 Schritte weiter ein Problem auftauchen könnte. Ja, also auch den Gesamtüberblick mitbehalten. Das fand ich auch gut. Also das war nochmal so eine richtig schöne enge Zusammenarbeit. Und man hat auch wirklich den Eindruck gehabt, die haben dieses Ziel vor den Augen, sie möchten das auch wirklich mit erreichen. Und das ist wichtig für den Geist im Grunde in so einem Projekt halt. Ne? Weil wenn, ganz ehrlich, ne, wer kennt das denn nicht? Wenn man gar keinen Bock hat, ne, auf so ein Projekt, dann wird das auch nichts. <Ja. lacht> Da muss man schon Bock dazu haben, ja. Also und das war in diesem Fall auch so, ja.
Ja, schön. Ach, das freut mich. Ja, ich hoffe, die Kollegen hören den Podcast, so dass sie das alles mitbekommen. Das ist alles.
Dann bin ich mir sicher, dass sie.
Ja, ja. Ja, sehr cool. Okay, also eigentlich wäre jetzt meine letzte Frage. Also ich stelle sie noch. Genau. Mhm. Und die Frage ist: Hast du einen Rat oder Hinweis für jemanden, der auch aber engagieren möchte für die Beratung? Aber du hast im ganzen Podcast schon so viele Argumente geliefert tatsächlich, ne? Weil es ist ja echt ein Vorbildprojekt. Aber gibt's irgendwie trotzdem noch irgendwie einen kleinen Rat oder Hinweis, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst?
Naja, vielleicht was Allgemeines. Also ja. Ich würde sagen, also wenn ich das alles so Revue passieren lasse, und das ist jetzt natürlich jetzt nicht die Erfahrung aus einem Projekt, sondern jetzt, ich habe jetzt auch schon ja einige Projekte auch gemacht, aber jemand, der jetzt zum ersten Mal vielleicht damit anfangen möchte oder jetzt gerade auch dabei ist, das Ganze vorzubereiten, bereitet nach Möglichkeit das Projekt so weit wie möglich selbstständig vor. Das heißt also, die Projektziele müssen klar definiert sein. Also es ist das typische Projektmanagement. Das schont am Ende die Ressourcen, also Personal, Material, Zeit und Budget. Das ist einfach so nach Möglichkeit selbst vieles vorbereiten und planen. Man kann sich ja vorher genau die Profile der Berater anschauen, die für das Projekt dann halt eben in Frage kommen würden und sich dann halt eben schon überlegen, ja, für welche Aufgaben beziehungsweise für welche Arbeitspakete kann ich denn das jeweilige Profil einsetzen. Ne? Auch das erfordert natürlich schon eine vorangegangene also Vorbereitung und auch die Erstellung von Arbeitspaketen. Wenn man hier auch, ja, wie viele Unternehmen eine Cloud-First-Strategie verfolgt, würde ich dann natürlich erstmal mich mit den jeweiligen IT-Service-Dienstleistern in Verbindung setzen und sowas nach Möglichkeit wie eine Taskforce halt auch gründen oder darauf bestehen, dass das Projekt eine besondere Aufmerksamkeit erfährt. Das schont auch enorm die Ressourcen, das habe ich auch getan. Also ich habe meine IT-Service-Dienstleister zusammengetrommelt und habe dann gesagt, in den nächsten 3 Monaten möchte ich eine unverzügliche Antwort auf meine Fragen haben, denn wir haben einen brutalen Zeitdruck und wir werden sonst nicht fertig, wenn wir zu regulären Reaktionszeiten arbeiten. Natürlich antworten sie ja irgendwann, natürlich liefern sie die gewünschten Informationen, aber zu normalen Konditionen beziehungsweise zu normalen Arbeitsbedingungen, wie es halt ursprünglich halt eben vereinbart war. Und da empfiehlt sich das natürlich, eine gewisse Priorität bei den Service-Dienstleistern erstmal zu organisieren und auf diese Priorität innerhalb der Projektlaufzeit auch zu bestehen. Und das hilft ungemein enorm, weil es entsteht dann nämlich ein kleiner Rattenschwanz auch dann dahinter, weil auch der IT-Service-Dienstleister wird das intern kommunizieren, weil da arbeitet ja auch nicht nur eine, sondern auch mehrere Leute da auch dahinter. Wenn die Anfrage hier vom CISO sowieso kommt, dann sofort unverzüglich halt eben reagieren und so weiter und da keine Verzögerung reinzubringen. Also gerade wenn man unter Zeitdruck steht und diesen Stress halt eben sich vermeiden möchte und Ressourcen schonen möchte, sollte man an diese Absprachen im Vorfeld schon mit allen Beteiligten treffen.
Ja, guter Tipp. Kleine Zwischenfrage. Haben sich alle dran gehalten? War das tatsächlich was so, okay, das machen wir jetzt auch so? Oder gab es da irgendwie Schwierigkeiten?
Ja. Also das erfordert natürlich eine gewisse Kommunikationsstärke und auch vielleicht in manchen Fällen auch einen gewissen Nachdruck. Aber letzten Endes muss man das ja so verstehen. Also das Unternehmen möchte ja ein gewisses Ziel erreichen, eine Sicherheitszertifizierung, ein Managementsystem reinbringen und das ist im Interesse aller. Das ist ja klar. Wenn ja natürlich irgendwie besondere Stunden anfallen, das ist ja eine Frage der Buchhaltung nachher am Ende. Aber das stelle ich mal außen vor. Ja, klar muss alles, was für mich irgendwie als Dienstleistung erbracht wird, muss auch abgerechnet werden von jemandem. Völlig logisch, das versteht sich von selbst. Aber die Zusammenarbeit muss hier funktionieren und klappen. Und das funktioniert nicht, wenn ich ein Kernteam habe, das halt total getrimmt und motiviert ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann eine gewisse Abhängigkeit von externen Dienstleistern, die hier ganz anders ticken, ja, ein ganz anderes Uhrwerk haben. Und das funktioniert dann halt einfach schlecht oder halt fast gar nicht mehr. Was natürlich auch noch enorm hilft, ist das Commitment der Geschäftsführung. Ich glaube, so das ist auch so die eine der ersten Anforderungen so in ziemlich jedem Sicherheitsstandard dieser Welt, ne? Commitment vom Managing Directors beziehungsweise vom obersten Management. Ich sage ja immer auch in meinen Vorträgen: Führen durch Vorbild. Ja. Yeah. Wenn die Geschäftsführung hinter solchen komplexen Projekten nicht steht, wird das schon schwierig. Wenn die Geschäftsführung nicht die notwendigen Ressourcen von vornherein bereitstellt oder zumindest mal erklärt, dass der Wille da ist, Investitionen zu tätigen, völlig egal für was, ja, Errichtung einer neuen IT-Infrastruktur, Beratung, Zertifizierungskosten und so weiter, da wird es schon enorm, enorm schwierig. Das muss vorher geklärt sein, bevor man mit diesem Projekt dann halt eben startet. Weil währenddessen anfangen, solche Sachen zu klären und dann sagt man der Geschäftsführung, ja, das kostet mich jetzt Summe X. Das ist ein Überraschungseffekt, der vielleicht dann nach hinten losgehen kann. Und wenn die Geschäftsführung auch gerade intern das Ganze pusht, ne, also auch den internen Arbeitskreis quasi auch nochmal animiert, sagt man so, zu jedem Head-Off, das Projekt hat eine oberste Priorität. Es ist ja nur ein kurzer Zeitraum, diese Erstellung halt, ne? Aber das hat jetzt die oberste Priorität. Ich erwarte das so und so und so. Dann beginnt auch die Initiierung auch mit diesem Schritt einer Sicherheitskultur im Unternehmen. Plötzlich wird Informationssicherheit ganz anders wahrgenommen und bekommt plötzlich einen neuen Stellenwert, den es vorher gar nicht gab. Und die Aufgabe des CISUs ist natürlich, diesen Stellenwert dann auch fortwährend kontinuierlich dann global aufrechtzuerhalten. Und das macht schon einiges aus. Also sehr vieles macht das aus.
Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den du noch ansprichst. Genau, mit der Geschäftsführung, ja. Ja, steht ganz am Anfang in fast jedem Standard und ist manchmal am schwierigsten umzusetzen.
Das ist in der Tat so, ja. Also ich habe das, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe zu meiner Geschäftsführung damals gesagt, wir haben zwei Optionen. Entweder wir machen es richtig oder wir lassen es sein.
Ja.
Weil dafür habe ich einfach schon zu viel erlebt und zu viele Projekte gemacht, als dass ich einfach meine Lebenszeit darauf verschwenden wollen würde, irgendwie sinnlos irgendetwas zu machen, ja. Und das ist dann auch richtig angekommen, Gott sei Dank. Und dann ja. Hieß es dann, alles klar, dann legen wir los. So.
Ja.
Aber bei T-Sax, in dieser Branche halt eben Automotive, ist das halt eben was anderes halt. Ne? Ich bin abhängig von diesem Sicherheitsstandard. Wenn ich den nicht habe, habe ich kein Geschäft mehr mit meinem OEMs halt. Ne? Dann darf ich halt unter Umständen nicht beliefern. Ne? Ich schieße mir selbst hier ins Knie unter Umständen.
Ja, genau.
Deswegen ist die Ausgangslage für mich halt eben mit so einem Commitment natürlich eine andere. Das muss man auch wissen. Ich denke mal so im Kritisumfeld, kritische Infrastrukturen oder wenn die NIS 2 jetzt auch eingeführt wird, dann werden auch einige Unternehmen hier sich nochmal umschauen müssen und plötzlich Informationssicherheit im größeren Ziel betreiben oder erstmalig einführen. Und ich denke mal, es ist immer leichter, so zu argumentieren und das Commitment der Geschäftsführung sich einzuräumen, wenn hinter mir, also hinter dem CISO im Grunde eine gesetzliche Regelung oder eine vertragliche Regelung halt eben steht, auf die man sich immer wieder berufen kann. Schwierig wird das denn tatsächlich für diejenigen, wo im Grunde keinerlei, ja, kein Kritis, kein TISAX, ja, kein B3S dahinter steht oder sonst was, den man erfüllen muss, ja, als Unternehmen, sondern das aus Eigenantrieb, aus freiem Wille irgendwie plötzlich ein ISMS einführen möchte. Da ist natürlich das Commitment etwas komplizierter einzuholen und auch die entsprechende Ressourcenbewilligung halt auch fortwährend, also kontinuierlich für längeren Zeitraum.
Ja, das stimmt. Okay, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also ich fand es super spannend. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Input. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ja, genau, wie immer, wenn ihr irgendwie Fragen, Lob, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an podcast@isms-x-plane.de. Und ja, Richard, vielen Dank. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich habe zu danken und einen schönen Tag noch.
Danke, gleichfalls.